Bei vielen Frauen drehen sich immer so Fragen in bestimmten Lebensphasen. Was mache ich eigentlich? Sollte ich eine ästhetische Behandlung machen? Ist es zu früh? Ist es zu spät? Ist es Quatsch?
Also die meisten Frauen kommen tatsächlich zu mir, aber nicht unbedingt wegen äußerlichen Druck, weil einfach sie sozusagen das äußere Erscheinungsbild nicht mehr zu dem passt, wie sie sich dann innerlich fühlen.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit wesentlich mehr einbringen und ihren beruflichen Weg aktiv gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich lade dich zu einer besonderen Folge heute ein, denn sie dreht sich nicht direkt um deinen Führungsalltag und gleichermaßen ist es vielleicht eine Frage, die du dir auch schon öfter mal gestellt hast. Je nachdem, wo du gerade stehst, heute sprechen wir über das Thema Schönheit, Schönheitsdruck, aber auch Dinge vielleicht so ein bisschen Klarheit zu bekommen, wie kann ich vielleicht gut die Sachen auch verstehen, bevor ich vielleicht auch falsche Dinge tue. Und dazu habe ich heute eine Expertin. Ich freue mich sehr, denn sie ist zugleich auch eine Freundin. Und zu Gast ist heute Dr. Milin Huang. Sie ist Fachärztin für Dermatologie und Venerologie und arbeitet seit vielen, vielen Jahren mit besonderem Fokus auf ästhetische Dermatologie mit Praxis in Berlin. Also genau an der Schnittstelle zwischen Hautgesundheit, Alterungsprozessen und vor allen Dingen dem Wunsch, den viele Menschen haben, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Und gerade wir Frauen empfinden doch in bestimmten Lebensphasen vielleicht Druck, uns dem Schönheitsdruck zu begegnen. Also ich verheiße ganz, ganz herzlich dich willkommen, liebe Milin.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Christine. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch, denn bei vielen Frauen drehen sich immer so Fragen in bestimmten Lebensphasen. Was mache ich eigentlich? Sollte ich eine ästhetische Behandlung machen? Ist es zu früh? Ist es zu spät? Ist es Quatsch? All diese Fragen, und du merkst es wahrscheinlich, du kennst das natürlich noch besser als ich, drehen sich aber bei vielen Frauen im Kopf. Und deswegen finde ich es so, so wichtig, dass wir heute mal ein bisschen mehr Klarheit reinbringen. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich dir eine Frage stellen, die ich allen Gästinnen stelle. Und diese Frage ist, wenn du an Female Leadership denkst, ja, was für ein Gefühl, für ein Bild hast du im Kopf?
Wenn ich ehrlich bin, denke ich an Female Leadership, an meine Assistenzzeit zurück. Und da hatte ich ja mir bewusst ein Krankenhaus ausgewählt, um dort meine Weiterbildung in Dermatologie zu machen. Und da war es halt ganz oft so, als junge Assistenzärztin wirst du relativ oft sozusagen nicht unbedingt für voll genommen. Und wenn dann auch noch ein Krankenpfleger neben dir steht und der größer ist als du, dann war es ganz häufig so, dass du als Ärztin sozusagen als Krankenschwester wahrgenommen wirst und der Krankenpfleger quasi der Arzt. Und wenn man den Patienten dann darauf hingewiesen hat, dass ich ja die Ärztin bin, hat man aber auch gemerkt, dass den kurz das unangenehm war, ein bisschen und auch erstmal das switchen musste zwischen Ärztin und Krankenpfleger sozusagen. Weil in vielen Köpfen ist ja noch die konservative Rolle sozusagen der Arzt und die Krankenschwester. Aber wie gesagt, das waren so manchmal lustige Szenen. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass eigentlich die Stationsoberschwester eigentlich viel mehr Leadership ausgestrahlt hat als wir junge Assistenzärzte. Und was auch manchmal auch interessant war, wenn auch der Chefarzt sich dem beugen musste, wenn die Oberschwester eine gewisse Ansage gemacht hat. Also, also das waren so lustige Szenen. Und später durfte ich ja selber als Oberärztin auch ein kleines Team führen. Und aber ich muss sagen, dass mein Führungsstil eher ruhig war. Also ich war nicht besonders laut, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ja, das war so eine gewisse Balance zwischen den Assistenzärzten, zwischen den Krankenschwestern oder dem Pflegepersonal und dann gleichzeitig noch mit anderen Kollegen, sage ich mal, und vor allem dann mit dem Chefarzt. Ne? Aber da konnte ich auch noch mal viel lernen.
Ja, und das, was du beschreibst, sind natürlich auch viel, so auch verschiedene Facetten von Female Leadership. Ja, also die, vielleicht die Oberschwester, glaube ich, hast du gerade gesagt, ne, die vielleicht noch mal ein bisschen anderes Auftreten hat und gleichermaßen du vielleicht in der Rolle, die vielleicht auch da ihren Führungsstil eher in der ruhigeren Form gefunden hat. Da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Hauptsache, ich schaffe es, das Team nach vorne zu bringen. Und deswegen finde ich so wertvoll, was du beschreibst, vor allen Dingen auch in einer sehr, vor allen Dingen männergeführten Branche oder einem einem sehr geführten Bereich, wo du ja auch viele Jahre direkt tätig warst. Deswegen sehr, sehr spannend, diese Einblicke zu bekommen. Du setzt dich ja tagtäglich einfach durch deine Arbeit mit Haut- und Alterungsprozessen auseinander. Ja, wenn wir mal so grundlegend anfangen, was passiert, wenn unsere Haut einfach älter wird?
Die Haut verändert sich tatsächlich. Anfangs ist es eher so ein schleichender Prozess. Was man aber tatsächlich wissen muss, ist, dass wir ab Mitte 20 Kollagen verlieren. Mhm. Aber der Ausmaß sozusagen sieht man erst viel, viel später. Anfangs ist es eher so, dass man so feine Linien sieht. Und später dann kommt es dann dazu, dass auch stärker Falten dann auftreten oder dass die Haut einfach fahler wirkt, trockener, die Spannkraft einfach fehlt. Und die wichtigsten Prozesse, was da stattfindet, sind vor allem Kollagenabbau und Verlust von Elastin. Und Kollagen ist ja sozusagen das Gerüst der Haut, während Elastin für die Spannkraft sorgt. Und das ist auf jeden Fall, was vor allem dann im Vordergrund steht. Später, muss ich sagen, kommt es ja auch noch zusätzlich zu Volumenverlust. Das heißt, im Unterhaut Fettgewebe verlieren wir einfach an Volumen. Knochenabbau findet statt und das sind vor allem deutlich sichtbare Alterungserscheinungen.
Und würdest du sagen, das ist ja immer so eine Ambivalenz, ja. Einerseits ist es ja nicht gesundheitsgefährlich, ja. Also wenn ich Alterungsprozesse erstmal per se nicht. Und gleichermaßen ist es natürlich was vielleicht bei dem einen oder anderen irgendwo auch ihn mental beschäftigt, ja. Es hat so ein bisschen so eine Ambivalenz. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt diese Phasen, ja. Also einmal sehr stark vielleicht oder dann fängt schon an mit 25. Und dann sicherlich massiver oder auffälliger ist es dann im späteren Verlauf, wo vielleicht auch das, was schon vorher im Prozess irgendwie so angeschoben wurde, dann auch außen sichtbarer wird. Wo kann ich dann für mich auch merken oder wo sind Dinge, die ich vielleicht auch als Frau, gibt es da Unterschiede übrigens bei Männern und Frauen, wie die altern, vor allen Dingen auch so in den äußerlichen Bereichen?
Eigentlich altern beide gleich schnell. Nur muss man halt dazu sagen, dass die Frauen natürlich deutlich mehr, sag ich mal, Hautpflegeprodukte verwenden oder zum Beispiel auch Sonnenschutzcreme, was die Männer vor allem dann nicht tun. Und das darf man halt nicht mehr vergessen, dass vor allem die kumulative UV-Belastung, also quasi die Sonne, sehr viel beiträgt zur Hautalterung. Ne? Also das Photoaging sagt man ja auch dazu. Und deswegen finde ich, sieht man oder sehen Männer auch deutlich älter aus als vielleicht Frauen, weil einfach Frauen mehr drauf achten.
Ja, das kann ich in meinem Umkreis definitiv auch bestätigen.
Also das ist, wie gesagt, das vergessen halt wirklich viele, dass Sonne eine sehr, sehr große Rolle spielt, was Hautalterung angeht. Ist ja nicht nur die Falten, die dann auftreten, sondern auch die Pigmente, ne? Also Sonnenflecken, all das kann auftreten und natürlich die Elastizität, die dann fehlt. Ne? Die Haut wird einfach trockener auch.
Und natürlich ist das irgendwie so, dass ich meine, wir wissen alle, dass Rauchen das Ganze beschleunigt beispielsweise. Das hast du auch gerade schon gesagt. Natürlich, wie stark bin ich der UV-Belastung ausgesetzt? Was sind denn noch vielleicht auch, was Frauen vielleicht nochmal stärker auch visuell altern lässt? Was gibt es da noch für Faktoren? Ist es so Stress, Mental Load? Gibt es da auch so Faktoren, die uns vielleicht an manchen Stellen nochmal anders beeinflussen?
Ja, also Stress auf jeden Fall, wie du es schon gesagt hast, aber auch Schlafmangel. Ne? Gerade so Mütter, ne, mit kleinen Kindern zum Beispiel, ne, wenig Schlaf abbekommen oder auch hormonelle Veränderungen. Ne? Also ab Mitte 30, 40, sage ich mal, merkt man ja schon, dass der Östrogenspiegel langsam sinkt. Und dann nochmal um die Menopause herum, ne, verlieren wir auch nochmal sehr viel an Kollagen, weil der Östrogenspiegel massiv dann sinken. Ne? Und dadurch sehen wir halt wirklich nochmal deutlich älter aus. Das haben die Männer ja nicht. Ne? Die altern, würde ich fast mal sagen, so gleichmäßig, wegen die Frauen doch diese gewisse Schübe haben. Ne? Also oder diese Phasen, sag ich mal. Und bei den Frauen, muss ich auch sagen, wird ja die äußerliche Attraktivität auch sehr viel auch mit der Jugend verknüpft. Ne? Also wenn du als Frau eher jugendlich aussiehst, wirst du auch anders wahrgenommen, ne, als wenn eine ältere Frau vor dir steht oder beziehungsweise ein älterer Mann. Für einen älteren Mann ist es halt, da spielen vielleicht die grauen Haare, sag ich mal, nicht so eine große Rolle wie bei den Frauen. Da kommt das sozusagen der Silver Fox sozusagen nochmal zustande dann und die werden irgendwie attraktiver wahrgenommen Aber eine Frau wird, was die äußerliche Attraktivität angeht, häufig mit der Jugend verknüpft.
Ja, und das ist so unfair, nenne ich es mal so, ja, diesen Druck, uns Frauen immer noch mal auf die Schultern zu packen. Und gleichermaßen haben wir halt diese Sozialisierung mitbekommen. Das heißt, wir kriegen es nicht auf Knopfdruck, viele von uns nicht einfach so weg. Ich habe jetzt vor kurzem, gab es gerade wurde ja viel über diese Epstein-Files auch gesprochen oder noch diskutiert. Das ist ja so ein längeres, also ist ja auch medial länger jetzt gerade schon unterwegs. Und da gab es ja auch noch mal so ein bisschen diese Verknüpfung, warum vielleicht auch dieser Schönheitsdruck da ist und was an Jugendlichkeit, wie du es auch gerade sagst, da vielleicht auch im Fokus steht, weshalb man auch diese gewisse Form der Pädophilie auch sogar hat. Frauen, die keine Haare haben, idealerweise unter den Achseln, keine Haare an den Beinen haben, hat ja viel mit Kindlichkeit sogar zu tun, weil wenn man sich Teenagerinnen anguckt, die haben ja diese Entwicklung schon. Auch da, wo teilweise die Ursprünge daherkommen, ist ja schon wirklich an mancher Stelle bizarr, muss man ja ganz klar sagen. Und gleichermaßen ist die gesellschaftliche Druck einfach in der Form schon da und man kriegt das an manchen Stellen ja gar nicht unbedingt abgelegt. Und ja, oder in welchen Situationen spürst du auch Druck, dass Frauen zu dir quasi auch in die Praxis kommen und sich beraten lassen wollen? Vielleicht auch merkst du das an bestimmten Lebensphasen oder in bestimmten beruflichen Situationen, in denen sie vielleicht mehr im Fokus stehen, mehr im Außen auch sind, wo sie besonderen Druck auch empfinden, gerade im Kontext Berufsleben?
Also die meisten Frauen kommen tatsächlich zu mir, aber nicht unbedingt wegen äußerlichen Druck, weil einfach sie sozusagen das äußere Erscheinungsbild nicht mehr zu dem passt, wie sie sich dann innerlich fühlen. Das ist häufig sozusagen der Grund, weshalb sie dann irgendwann eine ästhetische Praxis dann aufsuchen. Und was mir wichtig ist, auch das Zuhören, den Grund, weshalb sie dann auch zu mir kommen, also zu verstehen und nicht nur Aufklärungsarbeit bezüglich den Behandlungen zu machen, sondern auch einfach grundlegend zu verstehen, was steht hinter ihren Entscheidungen. Und da kann zum Beispiel auch, wie gesagt, eine Mutter sein, kommt gerade aus der Elternzeit, hat gerade abgestillt und bewirbt sich auf die neue Stelle oder geht wieder zurück zu ihrer alten Arbeitsstelle, möchte aber einfach wieder frischer aussehen und nicht so abgekämpft. Dann stehen auch wieder Frauen vor mir sozusagen, die zum Beispiel in Branchen arbeiten, wo die mehr sichtbar sind, heißt auf der Bühne zum Beispiel oder vor der Kamera. Und da ist es bei denen auch wichtig, dass das äußere Erscheinungsbild auch zu dem passt, wie sie sich dann auch fühlen. Und was beides sozusagen gemeinsam verbindet, ist wirklich das Wohlfühlfaktor sozusagen. Das ist bei denen wirklich sehr, sehr wichtig. Es geht nicht um den gesellschaftlichen Druck, sondern einfach, dass sie sich wieder in ihrer Haut wohlfühlen. Darum geht es eigentlich im Prinzip.
Ja, die Frage ist, woher das so dieses Ungleichgewicht kommt, ob da vielleicht irgendwo dahinter, und das will ich gar nicht pauschal sagen, manchmal vielleicht doch der gesellschaftliche Druck irgendwo ist, den man aber gar nicht unbedingt erkennt, weil man so sozialisiert worden ist. Ja, es fühlt sich dann irgendwie so an, ich fühle mich doch noch gar nicht so, wie ich aussehe. Ja, so das, was du auch sagst. Und das erlebe ich auch bei super vielen, die sagen, ich erkenne mich gar nicht mehr wieder. Auch gerade die so in diese Perimenopause oder auch in die Menopause gehen, wo ja vielleicht, wie du auch gesagt hast, ja, so Hormone sich verändern und der Körper sich verändert. Ja, wie sie merken, das bin ich gar nicht mehr. Es ging jetzt irgendwie so wie in einem Fingerschnips. Und was natürlich auch definitiv damit zu tun hat, dass wir in der Gesellschaft einfach zu wenig auch über diese Lebensphasen aufklären und was das vielleicht auch dazugehört. Und ja, und deswegen ist es spannend zu sehen, wie du sagst auch, dass man sich nicht mehr wohlfühlt in der Haut und aus dem Anspruch auch oft kommt. Jetzt bist du natürlich mit vielen, vielen Frauen im tagtäglich quasi in Kontakt. Und ich fand es auch gerade sehr wertvoll, wie du nochmal gesagt hast, dass du nicht nur auf die Aufklärung achtest, sondern wirklich guckst, was der Wunsch dahinter. Weil man dann natürlich dann nochmal auch gucken kann, wo kommt vielleicht der Druck raus, den man vielleicht auch eher nehmen kann und andere Sachen eben klären kann. Ästhetische Behandlungen werden ja schnell so, ne, dass viele Frauen vielleicht auch das Gefühl haben, so, ich muss jetzt noch schöner werden, sonst bin ich nichts mehr wert. Ja, das wird ja immer viel auch diskutiert, auch durch Social Media und so weiter. Und dann vielleicht auch zu hektisch entscheiden, was sie jetzt vermeintlich machen lassen. Ja? Und deswegen würde ich gerne mit dir so ein bisschen reingehen. Also ja, jeder, das ist keine grundsätzliche Empfehlung für ästhetische Behandlung, aber wenn du als Zuhörerin das Gefühl hast, ich empfinde so einen Druck und ich möchte irgendwas machen oder ich möchte da irgendwie mich informieren, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, dass Melin dir da viel mehr Differenziertheit reinbringen kann. Und das ist der Anspruch zu gucken, dass du, wenn du diesen Weg gehst, bitte auf Fachpersonen vor allen Dingen gehst. Und dazu möchte ich ganz, ganz gern, dass du uns vor allen Dingen, Melin, sagst, was sind denn so recht risikoarme Behandlung, wo ich sagen kann, ja, da passt das irgendwie noch zum Nutzenaufwand oder auch was so Gesundheitsfaktoren angeht und was es auch recht gut erforscht. Vielleicht kannst du uns da mal so ein paar Einblicke geben.
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass ästhetische Behandlungen oder minimalinvasive Behandlungen schon relativ risikoarm sind. Aber man muss trotzdem bedenken, es sind medizinische Eingriffe und haben deshalb auch Risiken. Für mich ist es halt wichtig, die Wahl des Behandlers sozusagen. Hat der auch echte fachärztliche Qualifikationen? Hat er eine fundierte Ausbildung in diesem Bereich? Wird ausführlich auf die Aufklärung Wert gelegt? Oder macht es derjenige nur als lukrativen Nebengeschäft? Da muss man halt wirklich differenzieren. Aber wie gesagt, es gibt halt bestimmte Behandlungen, die sind relativ risikoarm. Dazu zählt zum Beispiel auch Botulinumtoxin, um so mimische Falten zu behandeln, aber auch Hyaluronsäure, um zum Beispiel stärkere Falten zu füllen, beziehungsweise auch Volumenverlust entgegenzuwirken. Dann auch Laserbehandlungen für Gefäße oder Pigmente, aber auch zum Beispiel auch Aknenarben zum Beispiel oder auch, auch Anti-Aging, um auch die Hautqualität wieder zu verbessern. Und zum Beispiel auch Retinoide in der Hautpflege, ne? Also dass man topisch aufträgt. Wie gesagt, das sind so etablierte Methoden, was relativ risikoarm ist. Aber wichtig ist auch, wie gesagt, zu welchem Arzt man hingeht. Das spielt eine sehr große Rolle.
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sieht ja also gerade in Berlin, sieht man an allen Ecken irgendwelche Studios, die aufmachen und die dann mit Sonderangeboten locken. Und du hast ja selber auch so ein bisschen Einblicke. Da ist nicht immer gleich die Fachqualifizierung da, muss man ganz klar sagen, soweit ich das auch weiß, ne? Dass man da sehr, sehr kritisch auch guckt, wenn man das ein oder andere Studio sich mal anguckt, oder?
Ja. Richtig. Also man darf sich nicht unbedingt blenden lassen von so eine Einrichtung, wie so eine Hotelboutique, sage ich mal, ne, was alles so glamourös ist, was so glänzt sei. Man darf sich nicht blenden lassen, ne, weil ich sag mal so, dass die guten Ärzte auch nicht immer die Zeit haben auf Schickimicki, ne? Das ist, weil deren Fokus auf was anderes liegt, ne? Auf wirklich fundierte Arbeit, dass das ordentlich gemacht wird. Sicherlich spielt ein Wohlfühlfaktor in der Praxis eine große Rolle, aber man darf sich grundsätzlich davon nicht blenden lassen.
Und wenn du so ein bisschen so guckst, also ich weiß inzwischen, dass es, glaube ich, immer mehr jüngere Frauen auch schon sehr früh mit Behandlungen anfangen. Wo sagst du, bei welchen Trends oder auch Angeboten oder auch Eingriffen, da müssen wir wirklich kritisch sein oder besonders kritisch?
Also grundsätzlich, es gibt ja viele Trends, die gerade so auf Social Media dann viral gehen. Ich bin grundsätzlich auch offen auf Neuerungen oder gewisse Trends, sage ich mal, aber man muss als Arzt schon zweimal hinschauen und nicht bei allem sozusagen mitgehen. Und sage ich mal, bei jungen Frauen bin ich manchmal auch sehr vorsichtig, wenn die schon was machen wollen, wo ich denke, du bist in deinen besten Jahren, du hast keine Falten, das sieht ja alles top aus. Und die laufen manchmal gewisse Schönheitsidealen hinterher und dann wird es für mich einfach auch unrealistisch, ne? Und dann sage ich auch mal nein, ne? Weil mir geht es ja nicht darum, den alles aufzuschwatzen, sondern auch realistisch zu sein. Und wenn sie, sage ich mal, volle Lippen haben und die haben relativ schmale Lippen, sage ich auch, das ist nicht unbedingt machbar. Ne? Da muss man halt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und die jungen Frauen, die lassen sich halt sehr von Social Media beeinflussen. Während die älteren Frauen, sage ich mal, schon auch eine realistische Erwartung haben. Also die stehen auch ganz anders im Leben. Und ich glaube, die wissen halt dann auch eher, was sie wollen und was sie nicht wollen. Bei den jungen Frauen, die gehen häufig dann mit dem Trend mit.
Ja, und können noch gar nicht einschätzen, wie viel sie ihrer Haut dann wahrscheinlich auch Nachteile bringen, anstatt dass sie eben zu qualifizierten Ärztinnen gehen und sich erstmal beraten lassen und vielleicht auch mal ein Nein hören, was sehr, sehr wohlwollend gemeint ist. Und
was auch
deswegen finde ich
ist.
So wichtig, dass, ja, dass du da so aufklärst und vor allen Dingen da auch guckst, genau, ist es das Richtige, weil das ist die Verantwortung, die wir alle, jeder in einem Beruf irgendwo haben und wir müssen das tatsächlich auch leben, gucken, wo gehört ein Nein dazu, weil es für die Person nicht das Richtige ist. Jetzt, wenn du so ein Stück weit auch vielleicht, du hast jetzt gerade gesagt, auch so, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, also je nachdem, wie man älter definiert, mit welchen Wünschen kommen die zu dir?
Häufig geht es euch wirklich tatsächlich um den Wohlfühlfaktor. Es geht nicht darum, sich komplett zu verändern oder eine komplett andere Identität haben zu wollen, sondern einfach um Falten abzumildern, weniger sichtbar, aber dass das nicht unnatürlich aussieht. Ne? Das ist so deren Großteil Wunsch, dass es nicht auffällt, dass es nur für sich selber sozusagen eine Veränderung stattfindet, aber nicht unbedingt sichtbar. Gut gemachte ästhetische Behandlungen erkennt man dadurch, wenn Fragen kommen wie, hast du gut ausgeschlafen? Warst du im Urlaub? Ne? Es ist nicht unbedingt gleich ersichtlich, dass du da irgendwas gemacht hast, sondern einfach, man strahlt ja auch eine gewisse Selbstsicherheit dann aus, wenn man sich wieder wohlfühlt. Und das ist halt der Punkt. Es geht wirklich nicht darum, sich komplett zu verändern.
Und merkst du vielleicht eine Frage, die mir gerade einfällt, merkst du, dass auch zunehmend mehr Männer kommen?
Ja, tatsächlich ja.
Ja, die sprechen nur nicht so drüber wahrscheinlich.
Nee, die sprechen tatsächlich nicht so darüber, aber ich sag mal so, was die Männer häufig machen, ist tatsächlich Botulinumtoxin und das ist ja nicht unbedingt immer sofort ersichtlich. Ne? Das ist ja, wie soll ich sagen, das ist eine relativ natürliche Behandlung, wenn man die gut macht und aber ich finde, dass immer mehr junge Männer, sage ich mal, mehr auf Hautpflege achten, auch wirklich Sonnencreme verwenden und auch sich für ästhetische Behandlung interessieren. Und dadurch wächst, glaube ich, auch der Druck vielleicht bei älteren Männern. Ne? Also da kommt schon die nächste Generation, die einfach doch anders ist.
Okay, eine Frage, die mir irgendwie so ein bisschen noch im Kopf schwebt, weil ich bin so... Es ist, manches widerspricht sich mir, diesem Schönheitsdruck zu folgen. Gleichermaßen finde ich es irgendwie auch gut zu gucken, worin fühle ich mich wohl, wo unterstreiche ich damit meine Ausstrahlung und damit bewusster umzugehen. Was empfiehlst du, wenn Frauen so diese Fragen im Kopf haben? Hast du dann eine bestimmte Strategie zu sagen, stell dir mal diese drei Fragen oder sprich mal über das Thema noch mal ein bisschen genauer? So wenn sie wirklich Klarheit haben, gehe ich den Schritt oder gehe ich ihn nicht?
Also es gibt drei Fragen, finde ich, die die Frauen sich selber stellen sollen. Erstens, was für realistische Erwartungen habe ich? Wird es mich persönlich verändern oder geht es wirklich darum, dass ich mich wieder wohlfühle? Zweitens, Auswahl des Arztes. Ne? Also ist es einer, der wirklich eine gute Aufklärung macht, über die Risiken spricht, Alternativen aufzeigt. Das ist halt wirklich wichtig. Und drittens, entscheide ich mich dafür, weil ich es möchte oder wegen äußerer gesellschaftlichem Druck. Das ist ganz wichtig. Ja. Also auf diese drei Fragen sollte man schon achten, beziehungsweise sich selber dann auch stellen.
Ja, total wichtig, weil ne, ich habe es vorhin am Anfang gesagt, es gibt so in bestimmten Lebensphasen fangen so die ersten an und dann hört man von dem, ach, du hast das schon gemacht, ach, wusste ich gar nicht und so weiter. Also es ist so ein bisschen einerseits tabuisiert, andererseits machen es viele und dadurch, dass es so tabuisiert ist, ist es aber was vielleicht, wo Fehler entstehen können, weil ich mich nicht richtig aufklären lasse, weil ich nicht vielleicht zum richtigen Behandler gehe, weil ich vielleicht nicht auf Menschen wie dich treffe, die auch mal sagen, nee, das machen wir nicht, sondern ich empfehle die andere Sachen, ja, sondern bewusst zu gucken. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du nochmal diese Klarheit auch reingebracht hast, da bewusst ranzugehen, weil es ist ein medizinischer Eingriff, der uns vielleicht Wohlfühlfaktor geben kann und gleichermaßen ist es aber eben einfach ein medizinischer Eingriff und deswegen dürfen wir da sehr bewusst hingucken und vor allen Dingen die richtigen BehandlerInnen auswählen, damit es sich einfach dann auch gut für uns anfühlt, ja. Und ich möchte noch drei Fragen zum Schluss an dich stellen, die ich hier auch immer im Podcast stelle und da die Antworten sind natürlich pro Person immer ein bisschen anders und bei dir ist die Frage so ein bisschen komisch, weil wir vielleicht ja mal gucken. Dein Lieblingsort zum Arbeiten, ist es deine Praxis?
Tatsächlich ja. Es ist jetzt keine klassische ärztliche Praxis, es ist eher wie ein ärztliches Wohnzimmer, finde ich. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Patienten sich hier auch sehr wohlfühlen. Es ist sehr intim und sehr klein, aber es ist ein Lieblingsort.
Auch schön. Und das letzte richtig gute Buch, was du gelesen hast, sind das dann die dermatologischen Fachbücher?
Nein, tatsächlich, mein letztes Buch war zusammen mit meiner Tochter ein Conny-Buch, was sie von der Schule geliehen hat. Aber mein richtig zuletzt gelesenes Buch war von Christine Hanna, Die Frauen jenseits des Flusses. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Ah. Es geht um,
sag mir was, ja.
Ja, es geht um Frauen, die auch Helden sein können, deren Mut und auch die Tatkraft aber in Vergessenheit gerät. Sehr spannendes Buch und sehr traurig.
Coole Empfehlung. Ja, ich merke schon an deinem Ton, dass wahrscheinlich die ein oder andere Träne beim Lesen gefallen ist. Du bist ja auch Mama, dann bist du viel auch natürlich so im Alltag in deinen Behandlungen unterwegs und berätst Menschen. Was ist eine Sache, die, wenn du merkst, so ist es trotzdem stressig, was dich sehr schnell entspannt?
Urlaube tatsächlich, sei es wie Strandspaziergänge oder tatsächlich Skifahren mit euch.
Ah ja, stimmt.
Sehr entspannt.
Ja, das stimmt. Das gebe ich auch zurück. Das war eine sehr schöne Zeit, gar nicht so lange her. Also vielen, vielen Dank, Milin, dass du uns vor allen Dingen Einblicke gegeben hast und vor allen Dingen auch Klartext gesprochen hast oder ein bisschen mehr an die Hand gegeben hast, zu gucken, was passt zu mir oder beziehungsweise zu gucken, erstmal zu selektieren, versuche ich jetzt hier irgendeinem Schönheitsdruck zu folgen oder hat es für mich auch vielleicht positive Effekte und da darf jeder für sich seinen Weg finden und da eben mit Hilfe wie Menschen wie dir, die wirklich da mit ihrer Expertise rangehen, wirklich sehr bewusst gucken, bevor wir solche Entscheidungen treffen. Deswegen vielen, vielen Dank an dich, dass du zu Gast warst und uns viele Insights auch gegeben hast. Dankeschön.
Ich danke dir, Christine, für die tolle Einladung, für das tolle Gespräch und ich hoffe, es war auch interessant für die Zuhörerinnen.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Und an dich, liebe Zuhörerin, gib diesem Podcast immer wieder gern ein Abonnement, falls du es noch nicht getan hast. Wir sehen das immer in den Statistiken. Wir haben sehr, sehr viele regelmäßige Hörerinnen, die noch nicht abonniert haben. Und deswegen bitte mach das, weil damit hilft es, dass wir noch mehr auch das Know-how in die Welt tragen. Vielen, vielen Dank.